Menschen brauchen etwas, was über sie selber hinausgeht. Und ich halte das für das Drama, ehrlich gesagt, der jungen Generation im Moment, dass ihnen nicht mehr gesagt wird, ihr werdet gebraucht für diese Gesellschaft. Der Mensch muss verantwortlich bleiben. Und wenn er nicht verantwortlich bleibt für sich und für sein Leben, dann wird es kritisch. Ich glaube, dass viele Menschen auch heute radikal überfordert sind mit diesen ganzen Selbstverwirklichungsansätzen, die auf nichts mehr zielen, außer auf sich selbst. Das ist zu wenig.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, dem Podcast für Glaube, Ethik, Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Griegert und diesmal zu Gast ist Donata Gries. Sie ist Theologin, Coach und Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung und betreibt die Beratungsagentur Menschmanagement. Sie forscht zum Zusammenhang von Resilienz, Sinn und Religion und begleitet Organisationen, Führungskräfte und Teams in der digitalen Arbeitswelt. Außerdem hat sie Weiterbildungen in Hypnotherapie, Theaterpädagogik und Yogatherapie gemacht. Ganz schön viel. Schön, dass du da bist.
Fast kann man schon mein Alter ableiten.
Ach ja, freue mich sehr, dass du da bist, weil wir schon beim Persönlichen sind. Das Alter verraten wir jetzt nicht. Das dürfen die Leute versuchen rauszufinden, online, digital oder anders. Aber wir fangen mit trotzdem unserem sowohl gefürchteten als auch geliebten persönlichen Einstieg an. Wir haben unsere kleine Schnellfragerunde als Format schon lange in jedem Podcast. Und auch für dich soll es wieder 7 Fragen geben, die für dich ganz neu und nicht vorhersehbar sind, hoffentlich. Und du darfst sie ganz spontan beantworten. Bist du bereit?
Ja.
Dann geht's los. Frage Nummer 1. Es ist Sommerzeit, also Urlaubszeit oft auch. Deine Präferenz, Action oder Liegestuhl?
Nee, ich brauche immer auch ein bisschen Action. Und tatsächlich weiß man auch aus der Forschung im Bereich Erholungskompetenz, also wie gut können sich Menschen erholen, dass ein Urlaub rein im Liegestuhl nicht so erholsam ist. Also vor allem nicht nachhaltig erholsam. Also zwischendurch mal einen halben Tag, aber dann brauche ich auch wieder ein bisschen Bewegung und entdecke gerne was.
Ah, das erklärt mir einiges. Okay. Weil mir geht's ähnlich. Also ich finde das total toll, irgendwie stundenlang auf der Liege zu liegen und zu lesen. Und irgendwann merke ich aber das Kribbeln sozusagen, dass es irgendwann reicht und ich wieder irgendwas Bewegung brauche oder so.
Also
oder was,
gesunde Wahrnehmung. Du kannst dich auf deinen Körper und auf dich verlassen, das ist doch super.
Na, toi, 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 ich klopfe mal auf den Holzkopf. Das sieht man ja nicht im Podcast, aber okay, passend dazu Frage Nummer 2 zur Sommerzeit. Socken in Sandalen, ein großes Modestreitthema schon seit Generationen. Was sagst du, ja oder nein?
Da sage ich auch nein zu. Das hat allerdings auch was damit zu tun, dass ich nicht nur in Deutschland gelebt habe, sondern wir haben ja zwischendurch auch in Südostasien gelebt. Und entweder man trägt geschlossene Schuhe mit Socken, was man da sehr viel tut, auch bei 36 oder 40 Grad. Ui. Oder man trägt Sandalen ohne Socken. Allerdings habe ich meinen Mann dazu noch nicht missioniert.
Oh, okay. Das heißt, da bleibt noch Überzeugungsarbeit zu tun.
Ja, ich beschränke mich da auf andere Felder.
Okay, es gibt ja vielleicht auch wichtigere oder lohnenswertere. Genau. Okay, ich habe noch eine Sommerfrage für dich. Frage Nummer 3, dein Lieblingssommeressen. Was ist das?
Oh, das ist eine interessante Frage. Zum Beispiel Glasnudelsalat, also so in Sojasauce mit Paprika und Erdnüssen.
Das klingt gut.
Ein bisschen asiatisch angehaucht.
Wollte gerade sagen, das könnte auch aus der Vergangenheitszeit vor Ort stammen, ne? Ja, diese genau. Vorliebe. Ah, toll.
Auf jeden Fall esse ich gerne salzig im Sommer.
Ja, ja. Verstehe ich, wenn man viel schwitzt und Flüssigkeit verliert, ist, glaube ich, salzig. Also ich habe dann auch immer großen Bedarf da. Ja, das kann ich nachvollziehen. Frage Nummer 4. Deine liebste Bibelgeschichte. Hast du eine?
Ich habe im Moment eine liebste Bibelgeschichte, sagen wir mal so. Ich glaube, das wechselt immer. Und ich habe gerade gearbeitet mit einem Menschen, der eher so Richtung ADHS geprägt ist und mir erzählt von seinem Chaos im Kopf und er weiß nicht, wie er es beherrschen soll. Und dann haben wir miteinander zur Schöpfungsgeschichte gearbeitet und ich habe ihm gesagt, guck doch mal, wie Gott das Tohu Wabohu, das ist ja wüst und leer in Genesis 1, wie er das beherrscht. Und dann haben wir miteinander erarbeitet, wie er sozusagen dieses Chaos in seinem Kopf beherrscht. Und indem er eben auch Dinge laut ansagt und Gott sprach. Also, und das ist tatsächlich psychologisch auch nachgewiesen, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich dann selber Ansagen macht.
Ach ja.
Und wie man dann auch tatsächlich ins Handeln kommt und Wasser und Land trennt. Darüber haben wir gearbeitet. Das war eine ganz besondere Stunde. Er hatte viel Orientierung, wie er damit umgehen kann. Und dann habe ich das gleich übernommen und mache mir im Moment auch immer diese Ansagen. Gesagt,
toll.
Jetzt ist Podcast-Konzentration, nichts anderes ist mehr dran.
Sehr gut. Ja, aber ich finde das plausibel. Das hört sich gut an. Probiere ich gerne auch gleich aus. Danke. Ansage, jetzt kommt die Frage Nummer 5. Also bitte Frage beantworten. Welche prominente Person geht dir so richtig auf die Nerven?
Oha, nur eine, ja?
Du darfst auch ein paar mehr nennen, aber vielleicht wäre ich gerade am meisten.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich von Herrn Trump, Herrn Putin, Herrn Erdogan, also das sind alles so Leute, die finde ich wirklich so anstrengend, dass ich die mir per Bild nicht mehr angucke.
Ja.
Also, weil ich das einfach nicht sehe. Ich finde es auch so idiotisch. Ich höre es mir eigentlich auch nicht mehr an. Ich lese es auch kaum noch, was sie von sich geben.
Mhm. Ja. Hilft das ein bisschen?
Ja, das hilft. Wobei ich muss ehrlich sagen, also ich bin kein großer Fan davon. Das hat einer meiner Ausbilder auch in der Seelsorge gesagt, wir sind verpflichtet, Nachrichten zu gucken und sollen das nicht einfach wegschieben, weil viele Leute fühlen sich ja sehr überlastet von den Nachrichten und sagen, ich gucke es gar nicht mehr. Und er hat zu uns gesagt, wir sollen bitte beten während der Nachrichten. Mhm. Und das hilft sehr und ich glaube auch, dass unsere Welt wirklich unsere Gebete braucht und wir uns das nicht leisten können, die Dinge nicht zu sehen oder einfach zu ignorieren. Abgesehen davon, dass es nicht resilient macht, wenn man Dinge ignoriert. Und
ja,
und
sie gehen auch nicht weg davon, das ist richtig.
Genau. Ja.
Weder Dinge noch Menschen. Ja, aber das finde ich schon den nächsten tollen Tipp, den ich mitnehme. Das ist auch eine Art, mit den schlechten Nachrichten oder den anstrengenden und nervenden Nachrichten umzugehen oder angstmachenden. Ja,
ja, genau.
Danke auch dafür.
Sehr gern.
Frage Nummer 6. Was machst du lieber? Rasenmähen oder Schneeschaufeln?
Schneeschaufeln, auf jeden Fall.
Toll. Muss man meist aber nicht so oft, es sei denn, man hat gar keinen Garten natürlich, ne, aber.
Ja, also diesen Winter hatten wir ordentlich was zu schaufeln und dann geht man so raus morgens und macht den Weg und wir haben einen relativ langen Weg, den ich da frei machen muss. Und dann fühlt man sich so gleich so ganz selbstwirksam und geht so erfolgreich in den Tag rein.
Ja.
Also finde ich herrlich.
Ja, das verstehe ich. Und das Tolle bei beiden von diesen Tätigkeiten, auch Blätter wegmachen im Herbst, bei all diesen Tätigkeiten mag ich, dass man so unmittelbar den Erfolg sieht. Also man kann zurückschauen und sagt, oh, guck mal, ist jetzt frei, sieht jetzt ganz anders aus als vorher. Das ist so schön und befriedigend. Ja.
Also ein ganz berühmter, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, Leutnant aus der US-amerikanischen Armee hat den Leuten empfohlen, dass sie morgens, wenn sie aufstehen, als erstes ihr Bett machen, weil auch wenn der ganze Tag schief läuft, haben sie wenigstens eine Sache mal gemacht. Und diesen Effekt hat das Schneeschippen auch.
Das ist ja toll. Ja, und man kann abends, wenn man ins Bett geht, auch sehen, dass das geklappt hat nochmal.
Eine
ne?
Sache wenigstens hat geklappt, wenigstens eine Sache.
Ja.
Also ich finde es auch ein super Tipp.
Ist echt toll. Okay, du hast schon fast überstanden. Vielleicht nochmal jetzt eine schwierigere Frage als Abschlussfrage. Frage Nummer 7. Wann, beziehungsweise vielleicht auch worüber hast du das letzte Mal geweint?
Wann habe ich das letzte Mal geweint? Tatsächlich, als ich einen Film geguckt habe.
Mhm.
Und er hat das Paar geheiratet und zwischendurch waren so Rückblenden auf ihr Leben und das hat mich irgendwie so getoucht, dass ich weinen musste.
Schön. Bist du jemand, der dafür empfänglich ist oder für so gutes Storytelling und das dann berührt und emotional
also
angreift?
Wenn es wirklich die Schicksale der Menschen spiegelt, dann, dann ja. Also wenn das zu künstlich ist, dann erreicht mich das nicht so. Aber wenn es wirklich darum geht, wo ich denke, ja, das erleben Menschen, genau das
nachvollziehbar
erleben Menschen.
Ist.
Genau, dann bin ich da sehr erreichbar, genau.
Na toll. Vielen lieben Dank, das war's.
Unsere
Schnellfragerunde. Die letzte Frage war natürlich nicht ganz zufällig nach dem Weinen. Ich möchte gerne mit dir viel über Resilienz sprechen. Dazu hast du ja auch ein Buch veröffentlicht. Dazu kommen wir gleich. Ich will erst noch mal ganz kurz fragen, was ich auch schon gesagt habe. Du hast eine kleine Firma und die heißt Mensch Management. Mhm. Da geht es aber nicht darum, möglichst gut Menschen zu managen, oder? Das ist anders gemeint, denke ich.
Naja, also es geht schon auch darum, also wie Führungskräfte Menschen eigentlich richtig führen können.
Mhm.
Hatten wir übrigens auch einen ganz tollen Kurs Anfang des Jahres mit den Maltesern zum Thema christliche Führung. Und da haben wir anhand von 7 Bibelgeschichten in der Fastenzeit jede Woche eine herausgearbeitet, was wir eigentlich aus dem Christentum über Führung lernen können und auch von Jesus selbst über Führung lernen können. Es war unglaublich inspirierend für alle und alle haben viel gelernt, inklusive mir selber. Und es ist ja was, was man auch immer wieder reflektieren darf und sollte. Ja. Wie führe ich eigentlich? Wie wirke ich eigentlich? Und wirklich so, wie ich wirken möchte? Und ist das eigentlich wertekonform oder ist das nicht wertekonform?
Spannend. Ja. Aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es nicht nur um das Managen von Menschen geht, sondern auch um das Selbstmanagement oder um Management generell, also das mit etwas umgehen können oder etwas klarkommen oder so, ne? Also es geht nicht nur um Führung, sondern auch um verschiedene andere Angebote, die ihr macht, oder?
Es geht schon auch um die Frage von Organisationen. Also wir haben da sehr, sehr viel Transformationsbegleitung gemacht oder Change-Begleitung, wenn es ein bisschen kleiner ist. Und da zu gucken, wie stellt man denn Organisationen zukunftsfähig und auch idealerweise resilient auf und da aber eben den Mensch immer mit im Blick zu behalten, weil das oft passiert, dass man dann ganz tolle Prozessabläufe hat, aber leider den Menschen dabei vergisst. Und für mich ist das Zentrum des gesamten Managements auch der Mensch. Also das Management ist für den Menschen da und nicht der Mensch fürs Management. Und das wird manchmal verwechselt. Und in dem Moment, wo das gelingt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, funktionieren die Unternehmen, egal an welcher Stelle, einfach deutlich besser.
Ah, das hört sich gut an. Und scheint mir übrigens auch biblisch entlehnt, weil du gerade gesagt hast, ne? Vom Sabbat, der für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. So kann man es aufs Management übertragen. Vielleicht kommen wir gleich mal dazu. Du arbeitest oft mit biblischen Geschichten oder biblischen Motiven, wenn es um das Thema Resilienz und Glaube geht. Du hast ein Buch dazu geschrieben, habe ich eben schon erwähnt, mit einem wunderschönen Titel. Das heißt, lass dein Licht leuchten, mit Ausrufezeichen am Ende. Wie meinst du diese Aufforderung? Mal ganz knapp zusammengefasst.
Ich mache einfach die Erfahrung in unglaublich vielen Trainings und Coachings, dass die Menschen sich eigentlich zu wenig zutrauen und zu wenig trauen, auch sich zu zeigen. Und zwar mit sich zeigen meine ich, sich insgesamt zu zeigen. Also natürlich muss ich nicht immer alles Private öffentlich machen, das ist auch klar, aber eine unfassbare Angst davor, Fehler zu haben, viel Beschämung da ist. Und ich meine es wirklich so, dass man einfach die eigene Kraft in die Welt bringen kann und viele Menschen unterschätzen das massivst. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, immer wieder Menschen zu ermutigen, ihre Kraft zu leben. Und das, was sie der Welt geben können, das auch weiterzugeben. Das ist ja sehr unterschiedlich. Jeder Mensch hat was anderes, was er weitergeben kann. Und das möchte gerne, dass die Menschen das auch entdecken. Manchmal mache ich mich mit ihnen auch auf die Suche. Was ist denn dein Spezifisches, damit sie das wirklich entfalten können und in die Welt bringen können?
Oh, das klingt super. Ich erinnere mich, in der Einleitung zum Buch schreibst du ja ganz am Anfang, das steht sogar im Klappentext, dass das Buch eine Entdeckungsreise in die eigene Persönlichkeit sein kann oder sein soll. Und dann finde ich ganz spannend, kurz drauf, also wenige Zeilen später, stellst du selbst die Frage, warum braucht es so ein Buch eigentlich überhaupt? Also gerade als Christin schreibst du, da sollte uns doch Selbstannahme geläufig sein. Und dann schreibst du auch noch weiter und sagst, und dieses ständige Selbstoptimieren, was man überall angeboten bekommt, nervt doch sowieso. Also warum sollte man eigentlich dieses Buch brauchen oder gar lesen? Jetzt würde ich dich gerne selbst auf deine eigene Frage antworten lassen und vielleicht erzählst du gleich, was das mit deinem Kirschbaum zu tun hat, weil ich das ganz, ganz toll finde. Und ob du das jetzt, Stand jetzt, auch immer noch genauso siehst.
Ja, absolut. Also ich bin überhaupt kein Fan von Selbstoptimierung. Ich weiß, dass das eine Riesenszene ist und auch Resilienz eine große Rolle spielt in dieser Szene. Und mir geht es aber da wirklich aus dem christlichen Glauben kommt darum, den Menschen zu sagen, so wie du bist du vollkommen angenommen. Und so wie du bist du vollkommen in Ordnung. Und du musst nicht, damit du gottgerecht wirst oder damit du richtig wirst oder sonst irgendwas tun. Aber es liegt im Inneren des Menschen, liegt ein Bedürfnis, sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Und das hat nichts mit Optimierung zu tun, sondern wirklich damit, die eigene Kraft in die Welt zu bringen und auch der Welt mitzugeben. Und du hast mich auf dieses Bild des Kirschbaums angesprochen. Mhm. Als ich geschrieben habe, habe ich gesagt, ich gucke gerade in unseren Garten auf den Kirschbaum und der ist ein wunderbarer Baum und trotzdem wächst er weiter. Und ja, es ist eben so, dass Leben immer wächst und sich entwickelt. Nur was tot ist, wächst nicht mehr. Und deswegen ist es eine Ermutigung zur Entwicklung, aber nicht zur Optimierung.
Oh, ist das, das ist einfach schön, finde ich. Ermutigend zur Entwicklung und nicht zur Optimierung. Ja.
Ich finde, es ist auch sehr befreiend, weil da liegt eine große Freiheit drin, wenn es nicht mehr darum geht, besser zu werden. Und ich habe das ganz viel beobachtet. Ich, wie gesagt, bin ja auch Yoga-Lehrerin und Yoga-Therapeutin. Und auch in diesen Szenen kann man das unglaublich viel beobachten, wie sehr Menschen sich verlaufen in dieser Selbstoptimierung und zu was für tiefem Schmerz das auch führt zum Teil. Ja. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig.
Ich finde das wirklich total entlastend als Gedanke. Ich musste wirklich gerade an das Kinderlied denken, wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück. Das ist ein Glück und dann gibt's ja irgendwann auch ganz von allein und das ist ja das, ne? Also dieses wachsen dürfen ist ja was ganz anderes als besser werden müssen. Das ist ja wirklich fast schon zwei Gegenpole, finde ich.
Ja, und auf der anderen Seite muss man, stimmt, vieles passiert auch von allein und wir brauchen uns gar nicht so viel Druck zu machen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass ja immer auch verschiedene Kräfte auf einen einwirken. Und es ist schon auch wichtig zu gucken, an welcher Kraft will ich mich ausrichten. Also so wie der Baum sich ja auch zur Sonne dreht und dann zu überlegen, was ist die Kraft, der ich folgen will. Denn an unserer Aufmerksamkeit wird ja derart viel gezogen, auch gerade durch die ganzen Medien. Und deswegen muss man auch gucken, wer darf einen eigentlich immer mal wieder kalibrieren. Und was man auch aus der Psychologie weiß, ist, dass wenn man jetzt so Menschen ganz alleine laufen lässt, dann verliert man manchmal auch die besten Routinen. Und deswegen ist es auch unheimlich wichtig, sich auch im christlichen Glauben immer wieder zu fragen zwischendurch, Moment, was bedeutet eigentlich der Glaube? Und was bedeutet diese Geschichte eigentlich im Moment für mich oder in meiner Zeit? Und zu denken, nee, das brauche ich alles nicht und es reicht ja auch, wenn ich das zweimal im Jahr mache und das ist mir egal, wo man das macht, ob man jetzt in die Kirche geht oder eine Gruppe hat, in der man das macht oder sowas oder sich einen Podcast anhört oder eine Predigt digital, darüber spreche ich nicht. Aber es ist wichtig, sich immer wieder zu kalibrieren zu lassen, und sich zu hinterfragen und zu sagen, oh, hier brauche ich eine kleine Kurskorrektur, weil sonst verlaufen wir uns.
Ja, kalibrieren finde ich ein schönes Wort dafür, das ist dieses Ausrichten, Einstellen sozusagen, ne? Genau. Also einfach wieder feintunen, wie auch immer. Da kommen wir jetzt direkt im Prinzip zum Kern beim Thema Resilienz. Ich würde gerne dich kurz mal erklären lassen, was würdest du eigentlich sagen, was ist eigentlich Resilienz? Und dann, was ist nochmal im speziellen Biblioresilienz dann? Das ist ja ein Begriff, den du geprägt hast. Dein Instagram-Account heißt zum Beispiel auch so und es gibt auch eine Webseite dazu. Also genau, wie würdest du es beschreiben oder erklären?
Ja, also Resilienz erstmal möchte ich sagen, es gibt sehr, sehr viele Mythen über Resilienz. Das hat auch was damit zu tun, dass es in der Wissenschaft, es ist ein relativ junges Thema und vieles ist noch relativ umstritten. Man kann sagen, es gibt so eine grundsätzliche Definition, auf die sich alle verständigt haben und die sagt, Resilienz beschreibt die Resistenz, die Regenerationsfähigkeit und die Rekonfiguration. Das erkläre ich jetzt nochmal. Also Resilienz beschreibt, wenn Menschen in Krisen reinkommen, sind sie in der Lage, resistent damit umzugehen, also trotzdem da durchzukommen auf eine bestimmte Art und Weise.
Dann widerstandsfähig, ne? Sozusagen.
Widerstandsfähig zu sein in dem Moment. Man muss nur vorsichtig sein, weil ganz häufig damit assoziiert wird, ich bin Teflon beschichtet und nichts erreicht mich. Und das ist ganz falsch. Das ist nämlich gar nicht resilient, sondern im Gegenteil, das schwächt sogar die Resilienz, sondern es geht darum, da geht es ganz viel um emotionale Kompetenz. Sagen wir mal, wir würden uns jetzt hier anfangen zu streiten im Podcast, was wir nicht tun, aber ne, bin ich dann in der Lage, das auszuhalten, dass du vielleicht bestimmte Dinge doof findest und mir das auch sagst? Und kann ich damit emotional umgehen und deswegen auch weitergehen? Oder schmeißt mich das komplett aus der Kurve, wenn du sagst, Sonata, das finde ich jetzt Quatsch, was du da erzählst? So, ja, also das ist mit Resistenz gemeint, es ist wirklich eine emotionale Kompetenz. Dann geht es um Regeneration, das habe ich vorhin schon kurz besprochen, das Thema Erholung. Ja. Da gibt es sehr interessante Studien zu, zum Beispiel von der Sporthochschule Köln, dass über 80% der Deutschen nicht wissen, wie man sich richtig erholt. Wie erhole ich mich eigentlich nach einer Krise? Das ist also ein ganz zentraler Punkt. Und Rekonfiguration heißt Anpassung. Also bin ich in der Lage, mich anzupassen an die neue Situation, in der ich mich befinde. Also ich nehme mal ein gesellschaftliches Beispiel. Als Russland die Ukraine angegriffen hat, hatten wir ja eine Situation, da haben nachher viele gesagt, hätte man vorher wissen können. Aber viele haben halt geglaubt, da passiert nichts mehr, wir sind miteinander in Frieden. Und plötzlich mussten die ihre gesellschaftlichen Bilder anpassen und sagen, wir müssen über Rüstung neu nachdenken, wir müssen über Bundeswehr neu nachdenken. Und es gab ganz viele neue Fragen. Und der Punkt ist, bin ich in der Lage, das neu zu denken? Oder halte ich an dem fest, was ich schon vor 30 Jahren geglaubt habe? Dann bin ich nämlich leider nicht so ganz resilient.
Verstehe.
Und insgesamt kann man sagen, dass dann Resilienz bedeutet, dass ein Mensch durch Krisen durchgehen kann oder auch eine Organisation, man spricht ja auch von organisationaler Resilienz, ohne auf Dauer psychische Schäden zu nehmen.
Verstehe.
Das heißt, dass man kurzfristig mal ein, also
Breakdown hat oder
verstimmt ist oder genau oder mal zusammenklappt oder sowas. Das ist ganz normal. Und wenn Menschen das nicht tun, weiß man, dass sie sogar eigentlich eher gefährdeter sind als Menschen, die zusammenbrechen.
Ah, interessant. Das erinnert mich daran, dass du mal an anderer Stelle gesagt hast, Resilienz könnte man ganz kurz fassen oder es gibt gerne mal so diese oberflächliche Beschreibung als psychisches Immunsystem der Menschen sozusagen. Und das da erinnert mich daran, dass man ja auch einen Infekt bekommt, krank wird und das Immunsystem schützt einen ja nicht davor, sich zu infizieren, sondern es schützt einen nur davor, daran zugrunde zu gehen, sondern im besten Falle heilt es den Körper und den Menschen wieder. Ne? So,
Genau.
Okay.
Das Immunsystem der Seele, genau, ist sehr schön gesagt.
Genau, und dann hast du jetzt gesagt, es gibt aber auch Biblioresilienz. Genau. Das ist eine spezielle Spielart davon sozusagen.
Ja. Naja, mich hat interessiert, ich habe ungefähr 1000 Menschen in Resilienzseminaren weitergebildet zum Thema Resilienz in der Wirtschaft. Und irgendwann ist mir aufgefallen, stellen Menschen immer spirituelle Fragen. Irgendwann landet man da. Und dann habe ich gedacht, ist ja interessant. Also vielleicht auch, weil sie wussten, dass ich Theologe bin, aber es sind schon sehr aufrichtige, tiefe Fragen. Und dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich das gerne mal wissen, ob Religion Resilienz fördert oder nicht.
Ja.
Und habe da eine richtige Forschungsarbeit zu gemacht, habe selber eine qualitative Forschung gemacht mit Interviews und dann mit quantitativer Forschung, die auch weltweit veröffentlicht ist, also aus afrikanischen Ländern, südamerikanischen, nordamerikanischen, europäischen Ländern, aus Asien, also wirklich auch aus verschiedenen Räumen und habe das miteinander abgeglichen und habe dann festgestellt, ja, Religion oder Glaube kann sehr resilient machen. Allerdings, hier kommt die schlechte Nachricht, die kann die Resilienz auch sehr zerstören, wenn man auf eine toxische Art und Weise glaubt. Das ist das Blöde daran.
Verstehe.
Ja, und daraus habe ich dann diese Biblioresilienz entwickelt. Und es ist einfach unglaublich, wie viel Kraft wirklich drinsteckt in diesen biblischen Geschichten und eigentlich alle Spielarten, die in der Psychologie auch besprochen werden und gezeigt werden als Resilienzfaktoren, alle schon da sind eigentlich in diesen biblischen Geschichten. Das finde ich wirklich besonders.
Das klingt total spannend. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, also irgendwas, was das illustriert, ein biblisches Motiv, eine Geschichte, wo du sagst, daran kann ich mal zeigen, was ich meine, wenn du sagst, es ist alles schon da, was Resilienz betrifft, in diesen Geschichten, in diesem alten Buch sozusagen.
Ja, sehr gerne. Also ich habe zum Beispiel eine Frau begleitet, die in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation war, Scheidung und so weiter und die auch sehr viel Ärger hatte mit ihren Eltern. Und sie kam aus diesem Ärger auf ihre Eltern gar nicht raus.
Ja.
Und sie kam gar nicht aus dem christlichen Kontext, muss ich auch dazu sagen. Dann haben wir das Gebot genommen, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann guckte sie erstmal so flunschig, wie man guckt, wenn man sowieso keine Lust hat auf Christentum und dann auch noch mit sowas um die Ecke kommt.
Mit so einem Gebot, ja.
Genau. Und dann habe ich gesagt, wir gucken uns das jetzt einfach mal in aller Ruhe an. Und ich würde gerne von dir erstmal wissen, was bedeutet eigentlich ehren? Wann bist du denn und wofür bist du denn schon in deinem Leben geehrt worden? Und dann waren wir plötzlich bei der Ehrenurkunde vom Sport und keine Ahnung. Also so. Und dann ging es also darum, dass man sagt, okay, wir erkennen die Leistung an. Ehren heißt Leistung anerkennen. Das heißt nicht, ich finde meine Eltern bedingungslos großartig, das steht nicht in diesem Gebot, sondern ich ehre das, was ehrenswert ist. Jetzt gucken wir mal auf das, was ehrenswert ist. Und vielleicht ist an deinen Eltern nur ehrenswert, dass du durch sie das Leben bekommen hast. Aber auch das ist schon ehrenswert. Ja? Und dann haben wir dazu gearbeitet und dann fand sie so ein paar Dinge, wo sie sagt, das ist tatsächlich ehrenswert. Und dann habe ich gesagt, das ist wichtig, in diese Haltung zu kommen und den Rest gehen zu lassen. Ja? So, und das hat die ganze Beziehung zu den Eltern verändert, wirklich gedreht. Und sie hat das für sich mitgenommen. Sie hat das für sich dann über mehrere Wochen, jeden Tag, ist sie immer wieder in diese Haltung gegangen von ich ehre meine Eltern für das und das und das. Und das hat das andere so ein bisschen unwichtiger gemacht. Und die hat inzwischen, die Eltern sind, wie sie sind und die sind jetzt auch nicht unkompliziert, aber sie hat ein relativ gutes Verhältnis zu denen entwickelt, in dem Kontext, in dem es geht. Ne? Wir haben jetzt kein Wunder vollbracht und da ist jetzt nicht plötzlich die große Fürsorglichkeit entstanden oder sowas, aber...
Aber der Schmerz könnte weniger sein, ne? Genau, das
war in Frieden. Und das ist das Zentrale. Ja? Ja. Und wenn die dann da wieder irgendwie ein bisschen rumgespackt haben, hatte sie ihre Resilienz, zu sagen, okay, das sind die, ich bleibe in der Haltung, was ehre ich?
Ja, ja. Spannend.
Ja. Und das ist was, was häufiger auch passiert und was eigentlich wichtig ist, dass es passiert. Dass ich erstmal auch verstört bin über bestimmte Aussagen oder über bestimmte Texte. Und deswegen ist es auch so hilfreich, wenn man das gemeinsam macht und nicht alleine, weil man dann kriegt man die Perspektive von jemand anders noch dazu. Aber erst in dem Moment, wo ich verstört bin, fange ich ja an, meine Haltung, die unter Umständen auch schädlich ist für mich, zu hinterfragen. Also ja. Verstörung ist immer das erste Zeichen, dass irgendwas funktioniert, sage ich mal, im
Inneren. Ja, verstehe. Ja, ja.
Und
ja.
Deswegen sage ich auch, das ist so ein bisschen was, was mir sehr wichtig ist, auch im kirchlichen Kontext, wir dürfen die Leute auch stören.
Ja, verstehe ich.
Im konstruktiven
Aufwecken,
Sinne.
Aufwecken, sozusagen.
Ja, ja. Genau, ja. Genau. Ja. Ja, schönes Wort dafür. Besseres Wort.
Weil du gerade gesagt hast, gemeinsam dran arbeiten. Dein Buch ist ja dezidiert ein Praxisbuch. Ich wollte dich jetzt erst fragen, was bedeutet das? Aber man kann ja schon vorwegnehmen, du hast am Ende jedes Kapitels Praxisanleitungen, also Impulse, kleine Art Andacht und so. Aber es ist ja erstmal was, was man eher für sich macht, oder?
Also am Anfang stelle ich auch immer Fragen, was ist dir an dem Thema wichtig oder was möchtest du entwickeln, was sind deine Erfahrungen? Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wo man ist und wo man steht. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, kann ich mich nicht weiterentwickeln. So ist es einfach. Ich brauche.
Stimmt.
Und die Psychologen sagen ja, über 80% der Menschen betrügen sich massiv selber. Also mit dem, wer sie sind. Und deswegen ist das Thema Feedback so unglaublich wichtig. Und deswegen ist es eben auch hilfreich, ich habe es extra so geschrieben, dass es auch in Gemeinden genutzt werden kann. Für Gemeindeworkshops zum Beispiel oder auch eben für gemeinsame Andachten. Wir brauchen auch andere Menschen, die uns sagen, an der Stelle wirkst du aber so und so. Und man ist manchmal ganz irritiert oder ganz überrascht, weil man das gar nicht intendiert und auch gar nicht möchte. Aber diese Standortbestimmung alleine hinzukriegen, ist schon schwierig.
Ne? Herausfordernd, ja.
Genau, genau.
Verstehe. Du hast verschiedene Kapitel im Buch, ich habe es schon gesagt, am Ende von jedem Kapitel gibt es Praxisideen sozusagen oder eine Anleitung zum praktischen Umgang, zum Üben, regelrecht. Die Kapitel handeln von folgenden Themen: Vertrauen, Hoffnung, Vergebung, Dankbarkeit, Gemeinschaft und Gebet. Jetzt würde ich dich gerne mal ketzerisch fragen, welches ist das Wichtigste? Ich ahne die Antwort ja schon ein bisschen.
Okay, welche Antwort erahnst du denn? Jetzt bin ich ja neugierig.
Also ich tendiere in zwei Richtungen. Erstens mal würde ich sagen, dass du wahrscheinlich antwortest, dass man keins wirklich herausheben kann, weil die natürlich alle ihre Wichtigkeit und Berechtigung haben. Und dass, wenn man überhaupt eins ein bisschen besonders behandeln müsste, dann wäre es, dass wir ja gerade drüber gesprochen haben, das Thema Gemeinschaft, also wie wichtig das gemeinsame Arbeiten sozusagen ist.
Ja, genau. Du hast mich schon sehr treffend eingeschätzt, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass das individuell auch unterschiedlich ist. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist für alle das Gleiche wichtig. Das hat sehr viel mit der Typologie zu tun. Ich habe ja auch eine Ausbildung Enneagramm und Enneagramm-Coaching. Und da guckt man ja auch genau, welchen Typ habe ich eigentlich vor mir. Und da gibt es Menschen, die sind kontemplativer, für die ist das Gebet dann wahnsinnig wichtig.
Verstehe.
Dann gibt es Menschen, die sind total positiv und gucken mal nach vorne, für die ist dann Hoffnung sehr wichtig. Manchmal geht es auch darum, was zu lernen, wo man vielleicht noch nicht so stark ist. Das kann man dann auch ermitteln. Aber es ist so, dass zurzeit in der Resilienzforschung, es gibt sogenannte Resilienzfaktoren, über die spreche ich ja auch ganz kurz im Buch. Das heißt, das ist das, was Resilienz besonders fördert. Das ist wissenschaftlich sehr im Fluss und es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe diese 6 Punkte hier gewählt, weil das in den qualitativen Interviews sich gezeigt hat, dass das zentrale Themen waren.
Ja.
In der Resilienzforschung insgesamt wird das Thema Gemeinschaft im Moment ganz nach vorne gestellt. Also wir leben in einer Zeit, wo die Menschen immer, sag mal, sozial inkompetenter werden. Und da war Corona ein Booster vor, da gab es vorher schon Anzeichen für, das hat viel mit der Digitalisierung zu tun. Und es war ganz, ganz lange der Top-Faktor Selbstwirksamkeit. Jetzt ist er so ein bisschen in der Wichtigkeit abgelöst worden durch dieses Thema Gemeinschaft.
Ach, interessant. Da würde ich gleich einhaken, da wollte ich ohnehin jetzt demnächst hinkommen. Für uns ist ja ein großes Thema als JEET-Netzwerk das Thema Social Media und was das mit Menschen macht und wie Menschen damit umgehen und wie Kommunikation gelingen kann. Und deswegen ist es natürlich immer eine Herausforderung zu überlegen, gerade Digitalisierung und dann zu überlegen, welche Chancen stecken drin eigentlich für Gemeinschaft und welche Fallstricke so ein bisschen. Und ich finde jetzt total spannend, dass du mit Biblioresilienz da auf Social Media auch vertreten bist. Also unter anderem, ich würde auf 2 Kanäle gerne näher eingehen. Du hast einen Kanal auf Instagram und einen auf LinkedIn. Und interessiert mich aber erstmal generell, funktioniert Resilienz-Coaching auf Social Media für dich? Hast du das einfach mal so ausprobiert oder wusstest du, das kann funktionieren? Wenn ja, wie muss das gestaltet sein? Und gleich auch die kritische Nachfrage, wie gehst du damit um, dass Social Media ja, hast du ja eben selbst schon gesagt, auch ein gehöriges Potenzial hat, psychische Gesundheit und Zusammenleben auch zu gefährden eher?
Ja, es ist nicht nur Social Media, was die psychische Gesundheit gefährdet, sondern es sind Medien insgesamt. Also es gibt auch Untersuchungen zu, wo man schon untersucht hat, wie hat sich die Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen mit Einführung des Fernsehens verändert. Da gibt es auch schon interessante Beobachtungen. Also deswegen, ich möchte das nicht begrenzen auf Social Media. Also ich muss sagen, ich bin wirklich keine Social-Media-Expertin und das ist auch meine Erfahrung, die ich mit dem Biblioresilienz-Kanal gemacht habe. Und ich habe dann nochmal eine Fortbildung gemacht bei jemandem, der da auch sehr weit vorne ist in diesem Bereich und habe gemerkt, mir persönlich geht es damit nicht so gut. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht gut ist, sondern es bedeutet einfach, es liegt jetzt nicht im Bereich meiner Kernkompetenzen.
Ja.
Vielleicht auch, weil ich eben einfach zu den Boomern gehöre, wie meine Tochter sagen würde, die sich immer köstlich darüber amüsiert, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Und ich möchte jetzt nicht meine persönliche Erfahrung sozusagen nehmen und sagen, es funktioniert nicht. Weil das wäre absolut falsch. Es gibt Menschen, die machen da hervorragende Arbeit. Und ich spiele ja nicht in so einer hohen Liga und das ist auch in Ordnung. Also so ist es auch okay.
Dennoch ist Status quo, deshalb noch ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht auch Tipps zum Thema Resilienz brauchen könnten, noch sich zum Beispiel auf Instagram bewegen. Und die bedienst du auch. Und ich finde, das machst du ja auch nach allen Regeln der Kunst. Also du machst zum Beispiel ein klassisches Format wie ein Listicle. 7 brutale Fakten über Wut habe ich gefunden. Fand ich total spannend. Und das war ausgerechnet zu Weihnachten. Kannst du zum Beispiel mal kurz erklären, warum Weihnachten und Wut?
Naja, also deswegen, weil das war übrigens ein Ergebnis des Kurses, den ich da gemacht habe und wo ich gedacht habe, ich war nicht so ganz happy mit dem Wording, aber okay.
Ja.
Ganz häufig kommt es ja auch zu wirklich vielen Streitigkeiten in den Familien. Und sich das einfach mal anzugucken und zu gucken, wie kann ich denn jetzt damit umgehen, wenn bestimmte Dinge passieren und auch zu sagen, und es ist übrigens auch normal, wenn ich jetzt plötzlich einen Tag lang mit meinen Geschwistern in einem Raum sitze, die ich sonst das ganze Jahr gar nicht sehe und die vielleicht politisch auch noch andere Auffassungen haben als ich oder sonst irgendwas oder alte Familienmuster, man von eingeholt wird, von denen man denkt, ach, die haben wir ja alle schon längst hinter uns. So. Also da ist es einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um diese Resistenz zu haben in der Resilienz. Ja. Also in dem Moment, wo das auftaucht, dass ich sage, ja, das halte ich jetzt aus. Das halte ich jetzt aus. Ich ärgere mich jetzt mal 3 Minuten, aber länger muss ich mich dann auch nicht ärgern. Und dann ist gut. So, also deswegen. Also ich glaube, es gibt kaum was Emotionaleres als Fest, als Weihnachten.
Ja, und ich muss ganz persönlich sagen, für mich, ich kann verstehen, dass du mit dem Wording gefremdelt hast und trotz allem ist mir ins Auge gesprungen, so wie es funktioniert auf Plattformen wie Insta und hat mir auch einen echten Impuls gegeben. Du nimmst ja auch tatsächlich auch an anderen Stellen kein Blatt vor den Mund, vielleicht ist das ja auch Ergebnis deiner Fortbildung gewesen. Ich habe gesehen, ein Reel zur Fastenzeit heißt zum Beispiel, auch an beschissenen Tagen gibt es immer ein Highlight. Ich finde es sehr schön, ist geradeaus getextet. Machst du das besonders auf Social Media oder würdest du das auch in anderen Zusammenhängen so geradlinig formulieren?
Also ich bin schon eine Freundin der klaren Worte. Also das, ja. Ich finde es jetzt nochmal ermutigend, dass du das sagst. Vielleicht sollte ich es nochmal kontrollieren. Ich bin ja dann wirklich sehr erstmal auf Distanz gegangen und vielleicht kann ich es nochmal umbewerten. Das nehme ich jetzt mal gerade mit von dir. Und
dann ja, gerne.
Vielen Dank dafür.
Da geht es ja um Aufmerksamkeit, ne? Also denke ich auch erstmal, ja.
Und es ist also, ich finde das unfassbar wichtig. Ich gucke mir auch häufig eure Sachen an und finde sie wirklich gut. Also ich möchte gar nicht sagen, dass es da nicht vorkommen soll. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, zu sagen, nee, wir werden unsere Stimme jetzt aber nicht leiser machen oder da nicht zeigen, weil das Umfeld schwierig ist. Man muss ja nicht schweigen, nur weil das Umfeld schwierig ist.
Ja.
Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man sich eben auch der Grenzen bewusst sein.
Richtig,
und
ja.
Wissen, okay, wenn es jetzt darum geht, will ich Wahrheit transportieren. Also da könnte man jetzt aus Enneagramm-Sicht ja sowieso sagen, eine Person hat ja nie die Wahrheit. Es gibt immer 9 Perspektiven, bevor man überhaupt die Wahrheit hat. Aber man muss eben wissen, dass da bei allem, was da auch zum Beispiel über Resilienz kursiert, da, bei manchen Sachen denke ich, Leute, das könnt ihr jetzt nicht ernsthaft vertreten hier. Und da ist man eben eine Stimme.
Ja.
Genau, und man ist eine Stimme unter vielen. Und man muss auch wissen, dass die Menschen, und das kennst du bestimmt auch, ich kenn's auch, wenn ich irgendwie hängen bleibe bei Social Media, eher so ein bisschen dumpf werden im Hirn und eben ihre Handlungsfähigkeit verlieren und nicht die Handlungsfähigkeit steigern unbedingt. Mhm. Und dass die Dinge, die man da teilt, also wie gehe ich mit Wut um, erst wirklich in die Kompetenz eindringen, wenn die Leute es aufnehmen, wenn sie es üben, wenn sie irgendwas aktiv damit machen, wozu die sozialen Medien nicht unbedingt einladen. Und einer meiner Ausbilder hat immer gesagt, Wissen, das nicht zur Handlung führt, ist totes Wissen und alles, was tot ist, macht den Menschen krank. Also wenn es in uns drin ist.
Ja, das verstehe ich.
Ja, muss man einfach gucken, aber es ist eben eine Unterhaltungsplattform, so muss man es sehen.
Aber auch eine Kommunikationsplattform. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das, was du inhaltlich machst, reine Promotion für dich oder dein Unternehmen oder deine Angebote ist, sondern sondern es ist tatsächlich hilfreich, es gibt Impulse. Und ich denke immer, das ist, wo, wenn nicht da, wo so viele Menschen sind, also der Impuls muss ja erstmal da sein, um überhaupt drüber nachzudenken, zu handeln dann als nächstes sozusagen oder als übernächstes vielleicht sogar erst. Und das erlebe ich zumindest auf dem Insta-Kanal ganz stark, so das Thema Impulse. Bei LinkedIn bist du auch ziemlich aktiv, da ist die Ausrichtung ein ganz klein bisschen anders, habe ich den Eindruck, da geht es viel um den beruflichen Kontext, wenn ich das richtig sehe, oder
genau.
Zielgruppenmäßig?
Genau. Mhm.
Da gibt es zum Beispiel immer wieder Erklärartikel von dir zu bestimmten Themen, kleine, kurze, gut konsumierbare Artikel, die aber jetzt nicht oberflächlich sind oder sowas. Das ist ein echter Service eigentlich, oder?
Ja, also schön, wenn du es so erlebst. Also so ist es tatsächlich gedacht. Ich versuche aufzuklären über das Thema aus verschiedensten Perspektiven. Und ja, ich weiß nicht, ich habe aber auch in den Marketing-Schulungen gelernt, aber wenn du daraus keinen Funnel machst und nicht den Leuten sagst, jetzt kommt und mach das und das bei mir, dann ist das nicht so günstig. Und das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Und wenn ich möchte, dass die Menschen wirklich das lernen und sich zu eigen machen und damit wachsen, müsste ich es eigentlich koppeln mit Angeboten.
Aber so wie ich es verstanden habe, steht ja über allem die Möglichkeit, das Angebot wahrzunehmen. Ne? Es ist ja dein LinkedIn-Auftritt und da kann man ja dich finden und kann sich dann an dich wenden, wenn man da in die Tiefe gehen will. So. Aber dafür muss erstmal das Bedürfnis entstehen, habe ich so das Gefühl. Und das ist ja, also wenn man quasi so einen ersten Impuls, einen Hinweis, eine Hilfestellung bekommt. Du hast noch was anderes Schönes auf LinkedIn. Das heißt resiliente Fragen. Das ist auch so eine kleine Reihe. Das gefällt mir eigentlich noch besser, weil es ja wirklich auch als Frage formuliert ist, die man entweder an sich selbst richten kann oder die man sowieso schon, zumindest ging es mir so, häufig an sich richtet. So Fragen wie, bist du das oder ist das deine Rolle? Wenn du gibst, hast du dann weniger. Auch schön, wie komme ich müde durch den Tag? Ich meine, wer kennt das nicht? Was antwortest du denn da?
Naja, ich finde das Wichtigste, eigentlich Menschen durch Fragen zu aktivieren. Jetzt komme ich aus der systemischen Beratung, da werden ja sowieso immer auch viele Fragen gestellt an die Menschen. Ja. Und Fragen aktivieren die Menschen und es geht gar nicht so sehr um meine Antworten, weil es kann sein, dass ich auf eine Art müde durch den Tag komme, die für dich gar nicht passt. Ja, sondern es soll eher dich zum Nachdenken anregen, wie kann ich es denn machen? Also, stimmt, ich bin ja meiner Müdigkeit nicht ausgeliefert. Was kann ich denn tun? So. Und darum geht's.
Sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Ich will noch ganz kurz beim Thema Social Media bleiben. Wie gesagt, ist ja für uns auch zentral. Ich habe was ganz Spannendes gefunden. Ich fange mal so an. Als JournalistInnen, die wir von der Ausbildung her sind, jetzt im Yeet-Team zum Beispiel, wenn wir Social Media Workshops machen, Fortbildungen, dann singen wir immer das Loblied auf Storytelling. In einem deiner Reels, das ich auf Insta gefunden habe, schaust du da aber ganz schön kritisch drauf, zumindest was Storytelling und Coaching betrifft. Wieso? Kannst du das mal erklären?
Also, ich möchte erstmal sagen, die Bibel macht ja auch nichts anderes als Storytelling. Noch und nöcher. Und durch das Storytelling bewegt sie die Menschen. Also, ich sage jetzt nicht grundsätzlich, dass Storytelling falsch ist. Ja. Ich finde, man muss aber auch hier wieder wissen, wo sind die Grenzen? Und wird es irgendwie überzogen? Oder, ne? Und es gibt wirklich Menschen, die unfassbar verliebt sind, auch in ihre Geschichten. Und die eine Geschichte über ihr Leben erzählen, die sie manchmal auch nicht so wahnsinnig stark macht. Ja, und wir haben zum Beispiel ein Seminar gemacht in Resilienzkontext. Das hieß Rewrite Your Story. Also schreib deine Geschichte um. Ja. Und ich hatte eine Frau in diesem Seminar. Ich weiß nicht, ob die Mutter oder der Vater Alkoholiker war, ist egal. Auf jeden Fall ist sie in einem schwierigen Kontext aufgewachsen. Und dann hat sie diese Geschichte neu geschrieben und hat erzählt, was sie alles gelernt hat durch diesen Alkoholismus und wie sie heute ihre Familie aufgebaut hat als ein Safe Space und wie sie dafür sensibilisiert worden ist, dadurch, dass sie das erlebt hat als Kind. Und das ist eine stärkende Geschichte und das andere ist eine schwächende Geschichte. Und da muss man einfach beim Storytelling, finde ich, sehr aufpassen, dass man nicht in der Opferperspektive verharrt. Ja. Und wir erzählen einfach auch unfassbar viele Opfergeschichten oder auch die Medien erzählen sehr viele Opfergeschichten. Und das finde ich nicht hilfreich.
Ja, ja. Ich verweise gleich an dieser Stelle mal, liebe Zuhörende da draußen, an unsere Folge, wo auch das Drama-Dreieck drin vorkommt. Da geht's uns genau um diese Perspektivwechsel. Ja, von daher ist mir das sehr, sehr verständlich, was du erzählst. Danke. Noch ein Aspekt zum Thema Social Media, den ich ganz spannend finde. Riesenrolle spielt beim Thema Social Media. Damit befassen wir uns auch immer sehr intensiv, das Thema Community, Community Management. Würdest du sagen, das ist einer der Bezugspunkte, der sehr gut auch zum Thema Resilienz passt? Wenn ich das mal übersetze, Gemeinschaft ist ja auch ein Aspekt von Community oder Gemeinde. Das hatten wir ja vorhin schon mal angerissen.
Also da, finde ich, muss man auch wieder sehr aufmerksam hingucken. Mhm. Also das ist so, wie man irgendwie 500 Facebook-Freunde hat, aber das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Also was macht wirklich Freundschaft aus? Also was macht eine wirkliche Community aus? Und also ich muss ehrlich sagen, ich bin in unterschiedlichsten Fortbildungen gewesen, auch in USA, wo die ja dieses Community-Ding unheimlich hochhängen und man da ständig in irgendwelchen Communities irgendwie unterwegs ist, wenn man in einer Fortbildung ist. Ich habe im Kontext einer digitalen Fortbildung noch nicht die Erfahrung gemacht, dass die Community wirklich digital funktioniert im Sinne von, boah, ich sauf hier gerade ab, wer hilft mir raus? Und ich möchte auch dazu sagen, dass das Thema Gemeinschaft so ein unfassbar starkes ist, weil in Gemeinschaft sich unsere Nervensysteme miteinander verbinden, also in Kontakt gehen. Und das tun sie aber viel, viel einfacher, Claudius. Wenn ich jetzt mit dir in einem Studio sitzen würde, wärst du mit mir noch ganz anders in Verbindung, als wir es jetzt digital sind. Es ist großartig, dass es digital geht, darum geht es nicht. Aber es ist sehr viel begrenzter. Dieser Ausgleich, den Menschen nonverbal hinbekommen und viel, viel besser nonverbal hinbekommen, auch ohne, dass sie es überhaupt wissen, als sie das je im digitalen Raum können. Also deswegen denke ich, man muss sehr klar sein, was kann eine digitale Community?
Ja.
Und was kann sie nicht? Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Wir haben in Unternehmen auch häufig mit Modulen gearbeitet. Die Leute waren zwischendurch im digitalen Raum und haben sich dann immer wieder live gesehen. Und in dem Moment, wo das eine Mischung wurde, also wo die sich live gesehen haben und sich kannten, haben die sich im digitalen Raum auch viel besser unterstützt.
Ja.
Und insofern muss man gucken, wie man das gut hinbekommt. Es gibt da bestimmt nicht nur eine Lösung. Aber
ja, das, vor allen Dingen geht es nicht ohne Anstrengung, glaube ich. Das ist ja unser Thema jetzt auch schon in diversen Folgen gewesen und das ist ein Thema seit Jahren. Ich glaube, für eine gute, wirklich eine hilfreiche und positive Community, da muss man auch was tun. Das ist richtig. Und was Gruppen betrifft, kann ich dir recht geben aus eigener Erfahrung. Wir haben ja zum Beispiel unsere einjährige Fortbildung, die Yeet Masterclass, auch genauso konzipiert, dass wir sagen, es gibt zwischen den digitalen Modulen am Anfang und am Ende sowieso ganz wichtig auch analoge sozusagen, wo man sich vor Ort sieht und trifft, wenn aus der Lerngruppe wirklich auch eine Gruppe werden soll oder vielleicht sogar eine vernetzte Gruppe.
Ja, also ich habe das einmal erlebt, das fand ich relativ stark. Das war eine große Fortbildung in den USA übrigens zum Thema Marketing. Und da haben die Kleingruppen mit 5 Leuten gemacht. Und dann haben sie schon geguckt, dass man relativ, also dass das relativ ortsnah war, also dass damit man auch in der gleichen Zeitzone ist. Und da gab es immer wieder Aufgaben für diese Kleingruppen, für diese Fünfergruppen.
Ja.
Und das hat dann auch relativ gut funktioniert, muss ich sagen.
Ja.
Aber es war gesteuert. Also es war gesteuert. Und was ich sehr viel mache, ist, auch gerade wenn ich nur im digitalen Raum bin, dass ich so Peergroups mache, wo die wirklich nur einen 1-zu-1-Partner haben und sich mit dem 1-zu-1-Partner dann weiter begleiten oder auch unterstützen oder immer wieder mit dem austauschen, dann entsteht zumindest eine Verbindung,
Die mehr Tiefe hat.
Ja,
verstehe. Ich will nochmal, wir biegen schon mal auf die Zielgerade ein so langsam, zum Thema Biblioresilienz speziell kommen. Im Untertitel von deinem Buch heißt es, Glauben schafft Resilienz, also als Aussagesatz. Liegt natürlich die Frage nahe und deswegen stelle ich sie jetzt auch nochmal, gilt das eigentlich für jede Art von Glauben, also für alle Religionen? Du hast schon gesagt, es gibt Arten der Ausübung des Glaubens, die da auf jeden Fall ganz anders sind, also gar nicht hilfreich sind, sondern du hast auf Insta auch mal den Begriff toxische Religion verwandt. Ja. Also welche Faktoren muss Glaube oder Religiosität oder gar eine Religion haben, um hilfreich zu sein beim Thema Resilienz und welche sind eher gefährlich oder kontraproduktiv?
Es gibt eine Untersuchung dazu, Kenneth Pergament oder so ähnlich, also ein US-Amerikaner, der hat zu dem Thema religiöses Coping, also wie können wir religiös Dinge bewältigen, geforscht. Und der hat das sehr präzise rausgearbeitet und hat 3 Coping-Stile benannt. Der erste Coping-Stil ist der sogenannte selbstgesteuerte, also ich manage mein Leben allein, kann sein, dass Gott da irgendwie da ist, aber ich kriege mein Ding alleine auf die Reihe. Den zweiten hat er passiv genannt, passiv verschiebend. Und da wird alles Gott überlassen. Also eigenes Handeln bleibt aus. Wenn irgendein Drama passiert in meinem Leben, ich bin krank oder es verstirbt jemand oder sowas, dann ist es alles Gottes Wille. Das hat er passiv verschiebend genannt.
Verstehe.
Und der letzte Coping-Stil ist kollaborativ. Das heißt Mensch und Gott gemeinsam. Da könnte man von Dorothee Sölle zitieren, Gott hat keine anderen Hände als die unsere. Sie hat das ja auch wieder zitiert von Teresa von Avila wahrscheinlich. Ist nicht ganz klar, wo dieses Gebet auch herkommt. Aber und es gibt nur eine Art von Religion, die resilient macht. Und das ist diese kollaborative. Also in dem Moment, wo ich meine, ich kann auch alles ohne Gott, bin ich in der Überheblichkeit und erkenne meine Grenzen einfach auch nicht an. Also,
verstehe.
Und überschätze mich. Das ist gefährlich. Und genauso gefährlich ist es, wenn ich passiv verschieben bin und sage, es ist alles Gottes Wille. Und ich einfach nur noch in der Unterwerfung bin. Also in dem Moment, wo eine Religion unterwirft, ist sie toxisch. Also dieses Thema toxische Religiosität ist ja ein Begriff, der aus den Untersuchungen zu den evangelikalen Kirchen in den USA kommt. Und in dem Moment, wo der Mensch sich selbst überhöht, ist es auch toxisch.
Verstehe. Und was mich jetzt daran interessiert, das Wort passiv verschiebend oder die Beschreibung hat mich darauf gebracht, das kann ja nicht nur zur Folge haben, dass ich mich unterwerfe unter das, was passiert, also sozusagen schicksalsgläubig werde, sage, es ist Gottes Wille. Es kann ja auch dazu führen, wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere, dass ich delegiere und gar nicht selbst wirkungsmächtig werde, dass ich sage, Gott, mach du das bitte. So, ja. Also und ja, wenn genau. nicht, war ich vielleicht zu sündig oder nicht gottgefällig ja. genug, aber eigentlich reicht es, wenn ich bitte, Gott, nimm du das in die Hand und richte das, oder?
Ja. Also da gibt es ja diesen Witz, wo ein Mann jeden Abend betet, du Gott, lass mich im Lotto gewinnen, und irgendwann hört er so eine Stimme aus dem Himmel, ja, dann füll jetzt endlich mal einen Lottoschein aus. Also, und das ist
ja, okay.
Ja, das ist das, was du beschreibst, absolut. Also man muss auch sagen, dass dieses Passiv-Verschiedene auch häufig sehr passiv-aggressiv ist, dass ich anderen Menschen anfange vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, also dass ich das festlege. Also es gibt keine Offenheit mehr innerhalb der Religion, sondern ich sage dir, Claudius, wenn du morgens nicht deine stille Zeit machst, dann ist deine Seele übrigens verloren, oder wenn du dies nicht tust, wenn du das nicht tust, also ja. In dem Moment, wo die Religion dem Menschen abnimmt, über sein eigenes Leben zu entscheiden, also ja. natürlich werteorientiert zu entscheiden, denn wir geben als Religion ja schon Werteorientierung, und die Bibel gibt unglaublich viele Orientierungen, aber dann muss ich als Mensch das mit mir in Einklang bringen und meine Konsequenz daraus ziehen
ja.
und nicht jemand anders sagt mir, wie es zu sein hat. Also ja. nehmen wir mal das Gebot, du sollst nicht lügen. Ja? Wenn ich jetzt in einer bestimmten Situation bin und ich entscheide mich das ja auch manchmal im Coaching, sage ich den Menschen jetzt wirklich, wie grausam das ist, was sie mir gerade erzählen? Oder ja. mache ich es nicht, weil ich sie schone? Aber das muss ich entscheiden können in der Situation, und da darf nicht jemand herkommen und sagen, jetzt hast du aber hier gelogen oder so. Das funktioniert einfach nicht.
Ja. Ja,
der
ja.
Mensch muss verantwortlich bleiben. Und wenn er nicht verantwortlich bleibt für sich und für sein Leben, dann wird es kritisch.
Verstehe. Und der Teil, der hilfreich ist bei Religion, wenn ich es richtig verstanden habe, die kollaborative Variante, die bewirkt dann, dass ich sage, ich muss zwar selbst aktiv sein, aber ich habe nicht alles in der Hand sozusagen. Ich kann einen Teil davon abgeben, dass der Teil der Hoffnung heißt sozusagen, oder Zuversicht ja. oder...
Genau, es gibt im Englischen diesen Spruch, I did my best, now do the rest. Also das ist so dieses, am Abend so wirklich mhm. auch das abzugeben und sich immer bewusst zu machen, ich kann nicht alle Kriege beenden, aber ich kann für Frieden sorgen, da wo ich bin. Ich kann nicht allen Hunger beenden, aber ich kann da auf die Hungrigen achten, wo um mich herum hungrige Menschen sind, und gucken, ja. wie ich die versorge. Also ich kann in dem Bereich handeln. Und ich bin aber trotzdem immer auch auf Gottes Segen, auf Gottes Handeln mit, ich sag mal, angewiesen.
Ja.
Und auch auf die Korrektur durch Gott. Also ja. wenn ich mich dann hinstelle und sage, Claudius, wie kommst du darauf, so viel Geld für, keine Ahnung, dein Auto auszugeben, zu sagen, Moment, wir haben aber auch Geschichten in der Bibel, wo durchaus, ja, wenn wir an die Salbung mit dem Nadenöl denke, es gibt Momente, wo Luxus durchaus angemessen und in Ordnung ist. Ja, und das muss auch wieder jeder für sich in seinem Leben abwägen. Für mich ist es ganz einfach, irgendwie zu sagen, wozu brauchst du ein Luxusauto, weil ich habe da null Feeling für, ich brauche das nicht. Aber andere, für andere Leute ist es was ganz Besonderes. Ja?
Ja.
Und die stehen bei mir und sagen, warum machst du so viel Fortbildung? Das kostet ja auch ein Schweinegeld. Und so ist es eben. Ja.
Ja. Das heißt, ich versuche mal eine Übersetzung. Im Prinzip ist es wichtig, sich nicht selbst als allmächtig zu sehen, aber trotzdem als wirkmächtig sozusagen.
Genau, genau.
So. Ja. Okay.
Und diese Wirkmächtigkeit hinterfragen zu lassen, aus der Art und Weise, wie sollen wir wirken in die Welt? Also,
okay.
habe ich jetzt wirklich aus Liebe gehandelt, oder habe ich vielleicht deswegen das gemacht, weil ich mal gerade doch eher auf dem Rachefeldzug war? Also, was auch immer jetzt. Das ist ein bisschen salopp gesagt, aber. Immer wieder das zu nehmen und sich fragen zu lassen von den verschiedensten Texten.
Ja, also finde ich total plausibel. Die Frage, die sich jetzt natürlich quasi geradezu aufdrängt, heißt es, dass Menschen, die kein Glaubenssystem dahinter haben, die vielleicht sich sogar dezidiert als atheistisch begreifen, haben es da tatsächlich mindestens ein bisschen schwieriger, weil sie auf nichts zurückgreifen können, was schon mal vorgedacht oder in Bildern vorliegt, sondern sie müssen das irgendwie anders generieren, und geht es dann eigentlich überhaupt?
Also ich persönlich folge da meinem sehr großartigen Lehrer Fulbert Stefensky, bei dem ich studieren durfte, und der gesagt hat, wer nur in sich gräbt, findet kein Gold. Ich glaube, dass viele Menschen auch heute radikal überfordert sind mit diesen ganzen Selbstverwirklichungsansätzen, die auf nichts mehr zielen, außer auf sich selbst. Das ist zu wenig.
Mhm.
Und wenn man zum Beispiel anguckt, weiß nicht, ob du das kennst, Maslow, der hat ja so eine Bedürfnispyramide entwickelt für den Menschen, welche Bedürfnisse müssen wie erfüllt werden. Und er hat sehr viel später, nachdem er diese Bedürfnispyramide entwickelt hat, weiß nicht wie viele Jahre später, 20 Jahre später, den Bereich spirituell als höchsten Punkt dazugefügt. Also ich glaube nicht, ein Mensch genügt sich nicht alleine. Das funktioniert nicht.
Das heißt, du würdest sagen, wenn Menschen, die sich als atheistisch bezeichnen, also zum Beispiel kein herkömmliches religiöses Glaubenssystem für sich akzeptieren oder gefunden haben, dass die zumindest eine andere Art von Spiritualität nutzen müssten, um eine ähnliche Möglichkeit zur Resilienz zu bekommen?
Also ich kenne viele Menschen, die dann zum Beispiel ja einige Zeit die Gewerkschaften beraten, viele Jahre, und die haben dann dieses politische Engagement für sich zur Religion gemacht. Und das ist ja auch was weit über sie hinausgeht.
Ja, ich verstehe.
Und manche Leute machen das Thema Essen zum Religion. Da wird es schon kritisch, weil dann sind sie wieder nur so auf sich selbst bezogen. Und das macht Menschen arm. Also da bin ich 100% von überzeugt. Und das kann man auch wirklich psychologisch in den verschiedenen psychologischen Beschreibungen sehen. Wenn, weiß man übrigens auch aus der Resilienzforschung, hat schon die Emmy Werner in ihren ersten Studien gezeigt, dass die Kinder, also sie hat ja Menschen vom 0. bis zum 40. Lebensjahr begleitet, wollte ursprünglich mit ihrer Studie nachweisen, dass Kinder aus prekären Verhältnissen sehr viel schlechtere Startchancen haben, und hat erstaunlicherweise dann festgestellt, dass ein Drittel dieser Kinder aber in sehr, sehr guten Lebensumständen gelandet sind, als sie erwachsen waren. Und dann hat sie ja geguckt, woran lag das, und hat die ersten Resilienzfaktoren definiert. Und sie hat ganz deutlich gezeigt, dass Kinder, die kein Sozialverhalten haben, also nicht in der Lage waren, auf Trauer eines anderen Kindes oder auf das Leid eines anderen Kindes zu reagieren, eine deutlich schlechtere Resilienz hatten.
Ah ja.
Also Menschen brauchen etwas, was über sie selber hinausgeht. Und ich halte das für das Drama, ehrlich gesagt, der jungen Generation im Moment, dass ihnen nicht mehr gesagt wird, ihr werdet gebraucht für diese Gesellschaft. Ja. Kommt und bringt etwas hinein. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, fast, könnte man sagen, von Kirche, dass sie sagen kann, Leute, ihr kommt und gestaltet und macht hier Gemeinschaft und Gesellschaft. Und das ist übrigens das, was die AfD mit der Jugend macht. Wenn man sich das anguckt und analysiert, wie die arbeiten, hochinteressant, dann haben die eine super Strategie bei Jugendlichen, indem sie ihnen einen Wert in der Gemeinschaft geben und nicht nur einen Selbstwert.
Ich finde, dazu passt wunderbar geradezu als Abschluss jetzt eine Geschichte oder ein Bild, das ich dir gerne nochmal zurückgeben möchte. Zumindest hat es mich da ganz stark dran erinnert. Ich habe was von dir gelesen, das war auch auf LinkedIn. Darüber bin ich erstmal gestolpert, weil gerade jetzt vor kurzem hier in Frankfurt der europäische Ironman-Triathlon war, am einem der allerheißesten Tage aller Zeiten. Eine wahnsinnige Hitzeschlacht und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig für Leute teilweise. Du hast mal über den World Triathlon in Hamburg geschrieben, wo du an der Strecke warst, und über deine Bewunderung. Aber, und das ist das Spannende, gar nicht in erster Linie für die AthletInnen. Also vielleicht magst du nochmal erzählen, wen du da noch mehr bewundert hast und was das mit dem, was wir eben gesagt haben, zu tun hat. Weil ich finde, das illustriert das eigentlich wunderbar, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, es war, ich fand es einfach so beeindruckend, wie die Schwimmerin, also als sie ankam, aus dem Wasser geholfen wurde sozusagen und die dabei unterstützt wurden, um in ihre nächste Etappe reinzugehen. Und auch dieses, wie die Menschen, die gejubelt haben und den Leuten Kraft gegeben haben und so. Also da ist so unglaublich viel passiert, ohne dass die Teilnehmenden das so gar nicht geschafft hätten. Und das hat mich wirklich auch beeindruckt. Und wie viele sich da wirklich auch freiwillig an den Rand stellen, um die einfach immer nur aus dem Wasser zu hieven. Eine nach der anderen wird aus dem Wasser gehievt, das fand ich irrsinnig. Also, ja.
Und du hast da geschrieben, glaube ich sogar, das sind die wahren HeldInnen des Triathlons oder die mindestens genauso große HeldInnen wie die AthletInnen selber. So.
Ja. Ja, ich habe das so empfunden, weil ohne die würde es nicht laufen, und es sind häufig die, über die viel zu wenig gesprochen wird. Und es müssen nicht alle groß sein, aber keiner kann groß sein ohne Hilfe. Und das vergessen wir einfach zu oft.
Ja. Schon fast ein schönes Schlusswort, aber alle, die diesen Podcast schon mehrfach gehört haben, wissen, wir haben noch zwei Standardfragen, die wir mittlerweile immer zum Schluss stellen, weil wir die Antworten darauf so vielfältig und spannend finden, und deswegen bekommst auch du, liebe Donata, diese beiden Fragen nochmal gestellt, und die erste lautet so: Digitale Kirche, beziehungsweise der Hashtag Digitale Kirche, ist jetzt schon seit einigen Jahren ein feststehender Begriff. Aber er bedeutet für ganz viele Menschen ganz unterschiedliche Dinge und viele Menschen verbinden ganz was anderes damit als wiederum andere. Deswegen wollen wir dich einfach mal fragen, was bedeutet das für dich? Was verstehst du unter Digitale Kirche oder was verbindest du damit?
Also als erstes gestehe ich, dass ich ganz häufig die Predigten digital höre. Entweder auf Instagram oder auf YouTube. Das verbinde ich damit. Also viel häufiger, als ich selbst in die Kirche gehe. Und manchmal gucke ich mir auch digital wirklich Gottesdienste an. Also das verbinde ich persönlich damit. Ansonsten muss ich sagen, für mich absolut unverzichtbar bei allen Fragezeichen, bei allen Dingen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss und wo man gucken muss, wie kriegt man es hin. Ich finde es unfassbar wichtig, den Menschen kontinuierlich auch immer wieder zu zeigen, Gott ist auch da.
Ja, schön, danke. Und jetzt kommt die zweite und letzte Frage. Das ist so ein bisschen die TräumerInnenfrage, sagen wir immer. Wenn du dir eine Bühne aussuchen könntest und natürlich ein Thema und vielleicht auch noch ein passendes Publikum dazu, worüber würdest du wo, also auf welcher Bühne, zu wem gerne mal sprechen?
Ja, ich habe da tatsächlich länger drüber nachgedacht, weil ich ja irgendwie auch denke, es ist mir eigentlich wichtiger, dass die Menschen Zeit haben zu nachdenken und miteinander zu sprechen, als dass sie wieder noch mehr hören. Ich habe das Gefühl, die Leute hören heute viel zu viel und verdauen viel zu wenig. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich hätte gerne einen Saal mit Politikerinnen und Journalistinnen und würde gerne über das Thema resiliente Kommunikation sprechen. Dafür gibt es auch Regeln und eine der Regeln ist, dass man anfängt, wo man ist, also alles fängt mit Ehrlichkeit an und ihnen dann den Raum dafür eröffnen, für den Punkt, wie finden wir eigentlich Ehrlichkeit miteinander und wie können wir auch dafür sorgen, dass wir wieder so wahrgenommen werden, dass Menschen sagen, das ist ehrlich. Wow. Und das wäre mir ein großes Anliegen tatsächlich.
Sehr spannend. Vielleicht kann man an der Stelle sagen, liebe PolitikerInnen da draußen, wenn ihr das hört, es gibt die Chance demnächst, das habe ich auch von dir schon gehört, dass man sich auch als TrainerIn, also nicht nur als KlientIn, sondern auch als TrainerIn bei dir melden kann und sich weiterbilden lassen kann. Ist das richtig?
Ja, im nächsten Jahr bieten wir über die Malteser Akademie ein Train-the-Trainer-Seminar an für Bioresilienz. Das ist jetzt, glaube ich, da sind die Politiker nicht so richtig platziert, aber für ehrenamtliche Gemeinden, für Diakoninnen, für Gemeinderreferentinnen, vielleicht auch für Pastoren und Pastorinnen, weiß ich nicht, die sagen, das nehmen wir gerne mit.
Also alle Arten von MultiplikatorInnen sozusagen.
Genau, es geht uns darum, wirklich in den Gemeinden Orte zu schaffen, wo miteinander Resilienz aufgebaut wird aufgrund des Glaubens. Und dafür möchten wir die Leute vorbereiten. Das heißt, sie lernen natürlich Gruppen zu leiten, aber auch zu reflektieren, was genau ist Resilienz und wie kann ich das eigentlich in den Kontext des Glaubens übertragen und wie sorge ich dafür, dass das nicht toxisch wird, sondern dass ich wirklich Menschen stark mache, weil das ist das, worum es geht. Wir machen Menschen stark durch Glauben.
Ja, ich danke dir. Also, ganz klar, wer daran Interesse hat, wer überhaupt mehr zum Thema wissen will, wer sich für das Buch von Donata interessiert oder alle möglichen anderen Infos findet ihr natürlich wie gewohnt in den Shownotes bei uns. Alle Links und Infos zu dieser Episode, guckt bitte in die Shownotes. Ja, ich glaube, das war's für heute, Donata. Vielen lieben Dank, dass du uns von deiner Zeit geschenkt hast. Es war wirklich lehrreich, glaube ich, kann ich sagen für mich. Ich habe wirklich viel mitgenommen. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören natürlich. Wenn ihr noch Ergänzungen habt oder Fragen, Kommentare, Anregungen, irgendwas dazu mitteilen wollt, natürlich auch, wenn ihr Lob oder Ärger loswerden wollt, generell, ihr wisst, ihr erreicht uns via DM auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder natürlich über unsere Website www.yeet.de. Zu euch da draußen sage ich auf Wiederhören bitte und zu dir, Donata, bis bald, hoffentlich, und vielen Dank nochmal. Tschüss.
Ja, ganz herzlichen Dank, Claudius. Dankeschön.
Hey. Bei der Yeet Masterclass habe ich andere gefunden, die meine Struggle teilen und mich unglaublich inspiriert haben.
In der Yeet Masterclass habe ich vor allem gelernt, wie wichtig es ist, sich gut zu überlegen, wen ich womit erreichen will.
Ich bin Sarah Keller. Auf Instagram findest du mich als Glaubensraum. Ich war bei der Yeet Masterclass, weil ich bei Social Media über Glauben spreche.
Mein Name ist Monika Hautzinger. Ich war bei der Yeet Masterclass, weil ich zum Social Media Team meiner Landeskirche gehöre. Unser Insta-Kanal ist die Überallkirche.
An der Yeet Masterclass teilzunehmen, empfehle ich dir, wenn du deinen Glauben digital mit anderen teilen willst.
Ich empfehle euch, an der Yeet Masterclass teilzunehmen, wenn ihr tolle KollegInnen kennenlernen wollt, mit denen ihr euch gut vernetzen könnt.
Ein Jahr, 12 Leute. Die Yeet Masterclass. Die Fortbildung für Social Media im Raum der Kirche. Alle Infos unter yeet.de/masterclass.